Die Pandemie scheint gerade beherrschbar und jetzt drückt die Wirtschaft mehr in den Fokus. So einig sich alle bei der Notwendigkeit der Milliardenhilfen waren, so unterschiedlich sind die Vorstellungen, wie nun die Verschuldung gestemmt werden soll. Die Kosten der Krise, wie geht's weiter nach Corona, das ist heute unser Thema. Herzlich willkommen zu Unter den Linden. Heute darf ich bei uns begrüßen Carsten Schneider. Er ist der erste parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion und war lange haushaltspolitischer Sprecher. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Grüß dich.
Und bei uns ist Otto Fricke. Er ist haushaltspolitischer Sprecher der FDP. Herzlich willkommen auch bei uns. Herr Schneider, die Entwicklung der Infektionszahlen, die lässt ja hoffen, in allen Landkreisen ist es ja jetzt unter 50. Ist das Ende der Pandemie jetzt in Sicht und rückt die Ökonomie stärker in den Fokus des politischen Handelns?
Naja, es ist jedenfalls so steil, wie die Zahlen nach oben gingen, so steil fallen sie jetzt. Das ist, damit hätte ich nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Das ist wirklich erstaunlich, bei aller Projektionen, die wir gesehen haben, renommierten Fachleuten waren, dass es noch länger dauern würde. Und wir kommen quasi kaum mit den Öffnungsschritten nach, weil wir Konzepte haben, wie wir wann mal Gastro aufmachen, wann mal Gastro Außengastro aufmachen, wann drin. Und teilweise ist von wochenweise schon eine Veränderung der Verordnung möglich, sodass jetzt die Wirtschaft wieder anspringen kann. Also zumindest der Konsum im personennahen Bereich, weil der Export, die Industrieproduktion, die lief ja ganze Zeit schon sehr gut.
Herr Fricke, auch Politik braucht Zahlenmenschen. Den Satz habe ich auf Ihrer Webseite gelesen. Können Sie denn als Zahlenmensch den ökonomischen Schaden der Pandemie jetzt schon beziffern?
Nein, den kann, glaube ich, noch niemand endgültig beziffern. Aber wir werden jedenfalls, was die Frage des Bundeshaushaltes und der Neuverschuldung angeht, etwas glimpflicher herausgehen als die jetzigen aktuellen Haushaltszahlen das sagen. Aber es wird trotzdem eine ähnliche Verschuldung sein, wie wir sie auch bei der letzten Banken- und Finanzkrise gehabt haben. Allerdings mit anderen Voraussetzungen und anderen Problemen, um da rauszukommen. Dann muss man auch sehen, im Hauptlastenträger wird hier der Bund sein, der mit Sicherheit in einem unteren dreistelligen Milliardenbetrag, wenn man zusammenrechnet, werden wir wahrscheinlich beim Bund auf 250 Milliarden ungefähr kommen. Das ist aber jetzt sehr geschätzt herausgehen wird, während Länder und Kommunen da noch einigermaßen gut rauskommen, auch weil der Bund da sehr stark geholfen hat.
Wir haben ja wirklich absolut schwerpunktmäßig auf die Gesundheit blicken müssen. Jetzt drücken natürlich wirklich Zahlen doch ein bisschen mehr in den Fokus, auch weil es natürlich noch mal darum ging, wie sieht es aus? Wir hatten ja das zweithöchste Staatsdefizit seit der Wiedervereinigung. Was bedeutet die Rekordverschuldung ganz konkret jetzt für den Staatshaushalt?
Naja, die entscheidend für die Frage, ob der Staat in der Lage ist, die Schulden zurückzuzahlen und auch günstige Zinsen zu bekommen, ist die Schuldentragfähigkeit. Das heißt, auch der Glaube der Märkte, ob der Bund, die Bundesrepublik Deutschland, das auch stemmen kann, der ist da. Wir haben immer noch extrem niedrige Zinsen, obwohl ich sehe, dass in Teilen sich schon anzieht. Und entscheidend ist jetzt, dass wir wieder zu Wachstum kommen, hohe Wachstumszahlen haben, nachholen von Investitionen auch. Im Konsum, glaube ich, wird das auch passieren, weil es sehr unterschiedlich ausgeprägt, aber bis zu 800 Milliarden Euro das Sparvermögen gestiegen ist. Sehr unterschiedlich gelagert. Es gibt Bereiche, wo jemand im Gastrobereich gearbeitet hat, Kurzarbeitergeld 60% und dann kein Trinkgeld, dann hat man nichts sparen können, ist klar. Aber es gibt andere Bereiche, wo das Kurzarbeitergeld aufgestockt wurde. Dann geht das schon. Oder auch im Industriebereich, der lief die ganze Zeit gut, weil wir ihn speziell geschützt haben. Gesagt, da machen wir es nicht zu. Ist schon seit einem halben Jahr letztendlich die Krise vorbei. Da ist eher jetzt eine Beschaffungskrise das Problem, nämlich wir kommen nicht an Rohstoffe, Chips, Holz etc.
Zur Inflation oder zur Knappheit von Rohstoffen kommen wir später im Verlauf der Sendung noch. Herr Fricke, Sie haben ja die Steigerung der Neuverschuldung deutlich kritisiert. Sie haben gesagt, es ist maßlos, es seien keine Einsparvorschläge gemacht worden und Zukunftsinvestitionen seien vernachlässigt worden. Was konkret hätten Sie sich denn anders gewünscht?
Also erstmal die Grundeinstellung. Das Problem, was wir beim Haushalt immer haben, ist auch das, was wir als Privatmenschen haben, dass wir sehr oft die Frage unserer Ausgaben an die Einnahmen anpassen. Das kann ich jedem, der jetzt uns zuschaut, auch noch sagen, dass er sich noch mal erinnert, wie war das, als ich zum ersten Mal Geld verdient habe. Dann gingen auch die Ausgaben innerhalb kürzester Zeit hoch. Und das ist, wenn es um das Geld anderer Leute geht, bei der Politik auch immer die Verführung. Und das hat die Große Koalition an vielen Stellen ohne Not gemacht. An manchen, das will ich ausdrücklich sagen, war es richtig, dass sie es gemacht hat. Die Kurzarbeit in einem Staat, der von qualifizierten Arbeitnehmern lebt, ist die Kurzarbeit essentieller Punkt, um das zu machen. Man muss aber auch dann gucken, wann man rausgeht. Die Frage ist auch, das werden wir noch erleben mit der Frage von Insolvenzen, ob wir da die Fristen zu spät wieder geöffnet haben, weil wir doch sehen mussten, in einer Krise weniger Insolvenzen. Wenn man aber dann konkret fragt, was hätte die FDP anders gemacht? Also erstens, die FDP hätte keine neuen Sozialleistungen in der Krise, die nichts mit Corona zu tun haben, eingeführt. Hätte gesagt, lasst uns mal warten mit der Grundrente. Nicht, dass wir sie im Grundsatz kritisieren, aber sagen, doch bitte nicht in einem Krisenjahr dann an der Stelle die Grundrente noch zusätzlich einführen. Und ich sage das immer sehr schön, woran man messen kann, ob die Große Koalition wirklich gesagt hat, oh Corona, da müssen wir auch sparen. Wenn trotz Corona die Reisekostenansätze einer Regierung gleich bleiben, egal in welchem Ministerium, dann weiß man, die Mentalität ist nicht, wir haben eine Krise, wofür brauchen wir Geld und wo müssen wir verzichten, wo müssen wir vernünftigerweise uns zurückhalten.
Also die Politik selbst sich zurückhalten, das meinen Sie jetzt?
Der Staat insgesamt, ja. Die Politik selber natürlich auch. Das haben wir allerdings dann getan, das darf ich auch sagen. Das haben die Bundestagsabgeordneten bei den Diäten ja dann ausdrücklich auch getan und hier gesagt, unabhängig von der Frage, was eigentlich möglich gewesen wäre, wir halten uns zurück. Da halte ich es für richtig. Beim Staat selber kann ich das weniger erkennen.
Ja, muss ich. Also den kann ich zumindest für den Bund widersprechen. Es finden ja gar keine Dienstreisen statt. Aber das ist nur eine Lappalie. Im Kern hat man gesehen, dass wir in manchen Bereichen sogar zu wenig Qualität bei den Staatsaufgaben haben, also zur Erbringung von Dienstleistungen. Das betrifft die Gesundheitsämter, die mit der Kontaktnachverfolgung überfordert waren. Auch die Ausstattung, die Soll-Ist-Ausstattung, also es waren Stellen da, die gar nicht da waren, gar nicht besetzt waren. Das zeigt sich. Und auch ganz klar eine sehr schlechte IT-Ausstattung und fast kaum vorhandene Digitalisierung. Das zeigt, dass wir hier Modernisierungsjahrzehnte vor uns haben. Und da will ich den Staat dazu in die Lage versetzen, Bund, Land und Kommunen, wirklich gute Qualität abzuliefern.
Das ist aber jetzt die Zukunft. Das ist aber jetzt die Zukunft und nicht das, was in der Krise war. Bei der Zukunft stimme ich zu.
Und von daher, glaube ich, geht es jetzt in der, das ist auch eine Frage der Schuldentragfähigkeit im Übrigen, wenn der Markt, wenn die Leute, die uns Geld geben, nicht glauben, dass wir das zurück erwirtschaften können, weil wir so eine schlechte öffentliche Dienstleistung haben. Also schlechte Straßen, Schulen im keinen guten Zustand, dann wird da auch das Vertrauen entzogen. Jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, wie finanziert man das? Da haben wir eine andere Vorstellung als wahrscheinlich die FDP, zumindest wenn ich die Wahlprogramme vergleiche. Aber das wird dann auch geben, das, was Sie auch sagten, Bestandteil jetzt der ökonomischen Diskussion, auch zur Bundestagswahl. Das ist notwendig.
Bevor wir zur genauen Finanzierung kommen, Sie haben die Gesundheitsämter gerade angesprochen, die ohnehin in der Krise ja absolut belastet waren mit den Aufgaben. Jetzt ist es ja so, dass es am Wochenende die Diskussion darüber gegeben hat, ob in den Schnelltestzentren möglicherweise Tests so zur Abrechnung gestellt wurden, die vielleicht gar nicht durchgeführt wurden in einzelnen Testzentren. Sie haben auch das Bundesgesundheitsministerium scharf dafür kritisiert und haben auch gesagt, dass Bundesgesundheitsminister Spahn Warnungen und Hinweise für diese Testbedingungen ignoriert habe. Wieso ist denn die SPD als Koalitionspartner nicht schon stärker, wenn es gerade diese Hinweise schon gegeben hat, stärker eingeschritten?
Ja, also ich habe getan, was wir tun konnten. Es gibt, ist auch belegbar, mit mir auch abgestimmten Brief der beiden haushaltspolitischen Sprecher an den Gesundheitsminister, die mir gesagt haben, das ist eine Lizenz zum Gelddrucken, das, was sie da bereitstellen. Die Vergütungen sind zu hoch, bis zu 18 Euro für so einen Test. Viel zu hoch, keine Limitierung, keine wirkliche Strategie, die am Anfang stand, weil er hat ja angekündigt, muss ich mal rückversetzen, Mitte Februar, ab 1. März kriegt jeder einen Test und hat ihm nichts vorbereitet. Und so ist er da reingestolpert. Und dann haben wir versucht, wir wollten das ja nicht verhindern, sondern Tests sind wichtig für die Öffnung, dort bei einer Reduzierung der Vergütung und auch bei der Frage der Kontrolle anzusetzen. Das alles hat der Spahn in den Wind geschlagen. Jetzt trägt er dafür auch die politische Verantwortung. Das ist kein Datenschutzproblem, das ist ein Kontrollproblem. Und ich bin wirklich richtig sauer darüber, weil es hier wahrscheinlich um einen Milliardenbetrag geht, der sinnvoll woanders angelegt werden könnte. Und das diskreditiert letztendlich ja Staat an sich. wo ich der Auffassung bin, dass wir insbesondere, was den sozialen Ausgleich betrifft, nämlich die Grundrente, die sehr wohl gebraucht haben, um auch letztendlich soziale Sicherheit in diesem Land zu bieten.
Also war es vorher nicht sicher? Es 2020 noch nicht sicher und deswegen mussten wir es 2021 einführen?
Nein, es gab eine lange politische Diskussion, warum wir eine Grundrente haben wollen. Eben. Und ganz diese politische Diskussion haben wir nicht zur Seite gelegt und keine Entscheidung getroffen, sondern trotz Pandemie Entscheidungen getroffen, Eben. Die wir uns vorher gegeben haben.
Ja? Eben, trotz Pandemie.
Ja. Eben. Wir haben vielleicht ganz kurz jetzt bei den Schnelltests, sonst wird es verwirrend. Ja, ja, das heißt, Sie haben schon stärker darauf hingewiesen, dass die Gesundheitsämter vor Ort kontrollieren müssen, oder?
Es gibt gar keinen Kontroll.
Ist ja wieder keiner zuständig.
Kein Kontrollpunkt. Das ist reines Bundesgeld. Also der Bund bezahlt das allein. Und dann ist es schon immer so, dass wenn es kein Interesse gibt, kein Finanzinteresse, sparsam mit dem umzugeben, dann wird eben ausgeschrieben. Und das ist ein Konstruktionsfehler, den Herr Spahn zu verantworten hat. Das ist seine Konzeption.
Er hat aber auch noch einen Finanzminister, der ihn kontrolliert. Also da geht kein Geld raus, ohne dass der Finanzminister
nicht die Verordnung ist in der Zuständigkeit des Gesundheitsministers. Und ich ärgere mich darüber wirklich, wirklich sehr, weil es einfach so eine lässige Interessiert-mich-nicht-Haltung ist und das nicht akzeptabel.
Immerhin gab es ja heute Morgen das Treffen. Wie sehen Sie es, Herr Fricke?
Ich kenne Carsten Schneider schon lange. Der war auch lange Jahre im Haushaltsausschuss. Und ich weiß auch, und die nehme ich ihm auch ab, dass ihn das ärgert. Ich sage auch ganz klar, der Gesundheitsminister ist hier gewarnt worden. Er ist von den beiden Sprechern gewarnt worden, ist im Ausschuss faktisch, im Haushaltsausschuss von allen Fraktionen gewarnt worden, als es um den Titel ging. Ich bleibe aber trotzdem dabei. Wenn es um die Frage im Moment darum geht, wo auch immer nur Geld ausgegeben wird und wenn es dreistellige Millionenbeträge geht, die in den nächsten Monaten noch in die Milliarde hineingehen werden, dann hat der Finanzminister immer die Finger drauf gehabt. Das hat er bei Kulturzusatzausgaben gemacht, das hat er bei Kurzarbeitsfragen gemacht, das hat er bei Beschaffung von Impfstoffen gemacht, das hat er an allen Stellen gemacht und da hat das eben dann nicht genau genug gemacht. Ja, die Verordnung liegt beim Gesundheitsminister, der hat auch die Hauptverantwortung nach dem Ressortprinzip. Das Hauptproblem ist das, was Carsten Schneider so am Rande beschrieben hat. Die Gesundheitsämter sind kommunal. Die Kommunen übrigens haben im letzten Jahr keine Neuverschuldung an der Stelle zusätzlich gehabt, anders als der Bund und in Teilen die Länder. Wenn aber dann Geld gegeben wird, machen wir es immer wieder so gerne, dass wir als Bund sagen, oh, guck mal hier, wir geben das Geld für die Tests. Und dann passiert das, was Carsten Schneider gesagt hat, keiner ist verantwortlich für die Kontrolle. Und natürlich gibt es dann Leute, die das missbrauchen. Nur wenn ein Gesundheitsminister so tut, als wäre es nicht klar, dass das missbraucht werden könnte, dann frage ich mich, ob er die Realität sieht. Der hätte sagen müssen, liebe Gesundheitsämter, passt auf, es gibt jetzt die Tests, aber bitte sorgt dafür, dass da auch kein Spuk gemacht wird. Ja, es wird immer wieder Straftäter geben, aber grundsätzlich, wenn ich weiß, dass keine Kontrolle da ist, verführe ich Menschen natürlich dazu, das zu
machen. Es wird ja jetzt auch nachjustiert werden, das wissen wir ja seit heute. Es gibt ja noch einen anderen aktuellen Fall, wo auch nachjustiert werden muss, und zwar nach ausdrücklicher Aufforderung heute durch den Bundesfinanzhof. Künftigen Generationen würde die Doppelbesteuerung der Renten drohen, so der Bundesfinanzhof. Herr Schneider, wie beurteilen Sie die Folgen denn für die Steuereinnahmen?
Ja, Sie werden dieses Urteil nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch die Konsequenzen daraus ziehen. Allerdings nicht mehr in den letzten zwei Sitzungswochen, sondern es wird Bestandteil des neuen Aufgabe des neuen Bundestages sein. Und Olaf Scholz als Finanzminister hat angekündigt, dass er, und das mache ich mir als Sozialdemokrat auch zu eigen, im Rahmen einer Steuerreform, die ansteht, weil fast alle Parteien sich das dazu ausgelassen haben oder zumindest das im Wahlprogramm haben, dies zu korrigieren und die Frage, jetzt muss man über das Instrument nachdenken, der da, wo es die Besteuerung von einer höheren Besteuerung als in der Übergangsphase gedacht war, geben könnte, das zu korrigieren. Man kann also die Schritte vorziehen. Ist jetzt sehr kompliziert, die Sozialversicherungsbeiträge komplett freizustellen und dann eben das zu versteuernde Rente früher reinzunehmen oder was anderes. Aber es wird auf jeden Fall etwas kosten, das ist klar. Wiewohl wir als SPD auch eine Konjunkturstärkung in der Binnenkonjunktur haben wollen, aus diesem Grund eine Entlastung auch der unteren und mittleren Einkommen bei uns im Programm auch steht. Also von daher wird das dort ein Teil davon mit sein.
Ja, wobei es, wenn wir ehrlich sind, natürlich die auch höheren Einkommen im Alter betreffen wird, wenn wir uns die Freibeträge und anderes danach anschauen. Ich glaube, das Wichtige dieses Urteils ist, das ist so eine Kiste, wo Politik zu langsam reagiert. Wir haben ein Verfassungsgerichtsurteil gehabt, das gesagt hat, im Ursprung Rentner und Pensionsempfänger müssen grob gleich behandelt werden. Dann kommen auch noch die Privataltersvorsorge vorgesorgt haben, die Betriebsrenten kommen noch dazu. Und das Ergebnis war, dass Politik sich entschieden hat, 2005, Rot-Grün damals, zu sagen, wir wandeln es um, dass nachher besteuert wird. Damit haben wir einen Anreiz, dass jeder sagt, okay, wir tun was für die Altersvorsorge. Nur dabei ist dann ein Fehler passiert, den viele haben kommen sehen, nämlich, dass du in deiner Steuererklärung bestimmte Teile von deiner Altersvorsorge nicht vom zu versteuernden Einkommen abziehen kannst. Und das ist jetzt das Ergebnis. Das Ergebnis muss sein, wenn wir sehen, dass wir über 1 Milliarde jährliche Belastung dann haben, die sich wieder aufteilt, 40% Bund, 40% Land, 20% Kommunen, dass wir den Leuten klar machen, es wird nicht doppelt besteuert. Und, das ist das Zweite, das Wichtige, nicht du musst nachweisen, dass man dich doppelt besteuert, sondern der Staat muss nachweisen, dass er dich nicht doppelt besteuert hat. Und das ist, glaube ich, das, was man klar machen muss, egal wer der Gesetzgeber an der Stelle ist. Ich hätte mir gewünscht, weil das Thema bekannt war, weil man wusste, was beim Bundesfinanzhof liegt, und da liegen noch ein paar tausend Anfragen an der Stelle, dass man es vorher gelöst hätte, weil ich immer mehr dafür bin, dass es der Gesetzgeber macht, als dass es die Rechtsprechung macht.
Täuscht der Eindruck, oder ist das jetzt, häufen sich so ein bisschen die Fälle, dass Richter der Politik erklären müssen, wie die Gesetze an der Stelle gemacht werden müssen, vor allen Dingen jetzt in puncto Generationengerechtigkeit? Das eine ist jetzt das andere war das Klimaurteil. Wie sehen Sie das? Sie sind Jurist.
Ja, wie sagte mal einer, war Jurist auch ansonsten von mäßigem Verstande. Das ist ganz schwierig bei der Frage, was die juristische Aufgabe hier ist. Wenn wir die Gewaltenteilung ernst nehmen, dann bedeutet das für das Parlament nach meiner Meinung, aber das muss vielleicht der erste parlamentarische Geschäftsführer nochmal da verdeutlichen, dass das Parlament sich auch die Macht nimmt und sagt, wir regeln. Wir haben aber in der letzten Zeit, unabhängig von der Frage, ob nun die FDP oder die SPD an der Regierung war, sehr oft so die Entscheidung, oh, das verschieben wir mal auf später oder oh, da geben wir nochmal was dazu oder das gucken wir mal dann. Und dann sagt irgendwann Rechtsprechung, nein, so geht es an der Stelle nicht. Und deswegen sage ich, dass auch das Thema Umwelt wird, die Frage Dekarbonisierung wird eine der großen Fragen sein. Die wird aber gleichzeitig verbunden sein mit der Frage, wir müssen A, eine gute Umwelt hinterlassen, als auch wir müssen natürlich auch gucken, wie viel Schulden wir hinterlassen. Und das wird dann das nächste Urteil irgendwann mal sein, wenn wir hier nicht aufpassen, dass wir die Verfassung auch einhalten. Aber ansonsten, ich finde Gewaltenteilung gut. Und dann muss man auch akzeptieren als erste Gewalt, dass man von der dritten auch mal einen auf die Finger bekommt.
Das passiert ja häufig. Viele Gesetze, die wir sind ja Korrektur von durch die Annahme von Rechtsprechung. Ist jetzt nichts Neues und es ist ja nicht in der Substanz in der Substanz ist die Regelung, die wir 2005 da getroffen haben, bestätigt worden. Es gibt jetzt Nuancen, die werden nachgearbeitet, weil sonst wäre der Betrag auch viel höher als diese 1 Milliarde Euro. Markanter war das Urteil zum Klimaschutzgesetz, weil das nochmal eine ganz andere Dimension aufgezeigt hat, was Nachhaltigkeit von politischen Entscheidungen, Zielsetzung und dann politischen Entscheidungen, diese Ziele auch umzusetzen betrifft, dass man das also nicht in die Ewigkeit verschiebt. Ich persönlich versuche immer Politik auch über den Tellerrand, also über den Tellerrand einer Legislaturperiode hinaus zu machen. Manchmal gelingt das. Schuldenbremse zum Beispiel, die wir eingeführt haben 2009, aber auch die nachgelagerte Besteuerung, das ist ein Prozess, das sind ja 25 oder 30 Jahre, den wir da 2005 festgelegt haben. Und keiner von heute auf morgen. Und von daher nehme ich das zur Kenntnis. Aber es ist jetzt kein kompletter Verriss gewesen.
Es ist ja auch so, dass die Herausforderungen wirklich riesig sind. Einmal die Folgen der Pandemie, zum anderen dann Klimawandel, dann die Digitalisierung. All diese Dinge müssen jetzt gleichzeitig angegangen werden. Angesichts jetzt der Größenordnung der Neuverschuldung scheint ja die schwarze Null gerade wirklich absolut unrealistisch. Müssen wir uns jetzt von der Stabilitätspolitik, so dem Mantra jetzt der Kanzlerschaft von Angela Merkel, verabschieden?
Naja, also das Mantra der Kanzlerschaft war bis 2013 auch nicht die schwarze Null. Und das muss man vielleicht mal ehrlicherweise sagen. Carsten Schneider hat das sehr richtig gesagt mit der Frage, dass wir die Schuldenbremse in die Verfassung gemacht haben. Und da kommt dann wieder der Jurist. Das ist für den Juristen, der Haushalt jetzt seit 2002 macht. Das ist die maßgebliche Regelung. Schwarze Null ist ökonomisch keine wirklich wichtige Zahl. Sie ist politisch schön, weil sie sich gut verkaufen lässt. Für mich gilt aber das, was in der Schuldenbremse steht, nämlich zu sagen, dass du bis zu 0,35 des Bruttoinlandsproduktes als Verschuldung machen kannst. Achtung, dann kommt der politische Streit und da werden wir unterschiedlicher Meinung sein, wofür. Aber wir sind nicht so blöd und das sage ich auch ganz bewusst noch mal für die FDP, zu sagen, also wenn wir sehen, dass wir in einer Zeitenwende sind, Sie haben es ja sehr schön gerade beschrieben, mit all den Herausforderungen, die da sind, ist das eine Zeitenwende? Wird das auch alles verändern, wie wir in Zukunft miteinander leben wollen, dass wir dann sagen, so, und jetzt machen wir es so wie ein Unternehmen, der sagt, ich hole mir erst die neue Maschine, die weniger Energie verbraucht, wenn ich das Geld dafür angespart habe. Nein, soweit möglich, verantwortbar, wie die Schuldenbremse das sagt, dann investiere ich, dann muss man eben gucken, was ist die richtige Investition. Und da wird der Streit drüber gehen. Und da glaube ich dann, sage ich ganz offen, ist die Schuldenbremse eine gute Regel, weil sie die Ausnahme ermöglicht in einer Krise. Ich hätte mir mehr gewünscht, es wäre sogar noch so gewesen, dass wir in der Krise eine Zweidrittelmehrheit für die Notsituation gehabt hätten. Aber das haben damals die Väter und Mütter dieser Regelung, wir waren beide ja da mehr oder weniger daran beteiligt, haben gesagt, nein, wir wollen hier nur die Kanzlermehrheit. Das ist so entschieden worden.
Also ich habe ihr
zugestimmt. Und so ist sie flexibel. Ja,
ich habe ihr zugestimmt. Ja. Ja, ihr habt euch geziert. Aber es ist ein anderer. Die FDP hat sich geziert. Das ist ein anderer Punkt. Ja.
Wenn die Schuldenbremse das Ziel bleibt, wie genau wird jetzt die Idee funktionieren, dass Sie sagen, es soll ein Investitionsprogramm geben von 60 Milliarden Euro, wenn ich es richtig verstanden habe, in Form von Steuersenkungen für die Unternehmen, um damit ungefähr das Doppelte zu generieren? Wie genau soll das ablaufen?
Also die erste Frage, die sich stellt, ist, kann man 2022 die Schuldenbremse schon wieder einhalten? Nur als Hinweis, viele meinen übrigens, die wäre in diesem Jahr, wenn wir nicht das beschlossen hätten, nur bei 12, 13 Milliarden gewesen. Das stimmt nicht. Die Schuldenbremse hat zudem noch eine Konjunkturkomponente. Wir hätten dieses Jahr nach dem gegenwärtigen Nachtragshaus, der vorgelegt worden ist, ich glaube 41 Milliarden wären möglich gewesen, letztes Jahr 80. Hätte nicht gereicht, weil wir in einer besonderen Krise sind. Das bedeutet aber, in 22 müssen wir jetzt genau schauen, von welcher Verschuldung kommen wir und was ist dann der richtige Weg. Und es passt nicht für eine so ausdifferenzierte Ökonomie wie die deutsche zu sagen, so und jetzt streichen wir alles. Sondern dann sagen wir, wieder mein Argument Zeitenwende, wie kommen wir raus? Und das kommen wir nur, wenn wir in die richtigen Sachen investieren. Und
jetzt sagen viele, was sind die richtigen Sachen?
Genau, jetzt sagen viele, das Wichtigste und was das Richtigste ist, das weiß der Staat. Und je mehr der Staat investiert, umso besser ist das. Jetzt wird es keinen hier am Tisch überraschen, auch keinen, der jetzt zuschaut, sagt, dass der Fricke von der FDP sagt, ist nicht ganz der Fall. Denn zufälligerweise über 80% der Investitionen in Deutschland kommen vom privaten Sektor. Also muss ich dafür sorgen, dass wenn ich den verdoppeln kann, den privaten Sektor, dass ich damit unheimlich viel bewegen kann. Und dann kommt die Frage, und darüber streitet man immer, wie viel von dem, was Private, sowohl Bürger als auch Unternehmer investieren, führt zu welcher Multiplikation? Und das ist genau derselbe Streit, den wir haben, wie viel von dem, was der Staat investiert, führt zu welcher Multiplikation? Wir sind da sehr defensiv und sagen, wenn man Privaten an der Stelle einen Euro mehr gibt zum Investieren. Da muss man aber bei der steuerlichen Regelung auch darauf achten, dass es dahin geht und nicht in den Konsum. Dann kriegen wir auch das am Ende dann auch dasselbe nochmal raus und so kommt man auf die Zahlen. Das ist immer an der Stelle nur ein Theorieansatz, den man am Ende erst beweisen kann, indem man nachher drauf.
Aber dann machen Sie doch mal ein plastisches Beispiel. Was wäre denn ein Mittel,
wo man... Ich gebe ein Beispiel sogar, wo die aktuelle Regierung was richtig gemacht hat. Weil ich immer finde, zeigt,
stimmt,
dass die anderen...
weil die FDP zugestimmt hat. Ja?
Und wo die FDP... Und zwar geht es hier, nee, gar nicht zustimmen konnte, weil ihr das über Verordnung machte. Und zwar hat die Bundesregierung gesagt, wenn Unternehmen in diesem Jahr in Computer, in Digitalisierung, in Laptops, also in die klassische Homeoffice-bedingte Digitalisierung und vieles andere mehr in diesem Jahr investieren, dann müssen Sie nicht wie sonst das über 4, 8, je nachdem was es ist, sondern Sie können es sofort abschreiben. Ergebnis beim Unternehmer, oh, ich habe eine Chance, es ist ein steuerlicher Anreiz und ich hole das, ich mache das, ich stelle den Arbeitsplatz auf Digitalisierung, ich ermögliche hier mehr Homeoffice, ich baue das um, ich mache die Maschine, die bisher noch manuell bedient war, auf Digitalisierung und. Das ist der Weg, wie ihn die Regierung in kleinen Ansätzen schon gefahren hat. Ich glaube, dass man da, was Digitalisierung insgesamt angeht, aber auch was, das muss man auch sagen, Dekarbonisierung, also CO2 angeht, super viel machen kann und auch super viel machen muss.
Teilen Sie die Einschätzung?
Nein, für mich ist das Alchemie der FDP. Aber,
warum habt ihr das dann gemacht?
Weil wir, das ist ein Nullsummenspiel wäre. Also, dass die Steuersenkung für Unternehmen quasi sich so sehr rechnet, dass es für den Staatshaushalt kein Minus hätte, das teile ich nicht. Es gibt ein paar Förderungen, Städtebauförderungen, sowas, direkte Zuschüsse, die haben einen Hebel von bis zu 8 an privaten Investitionen, die anderen nicht. Man muss ganz grundsätzlich sagen, die nächste Bundesregierung wird vor einer schweren Aufgabe stehen, der nächste Bundestag, denn die Schuldenbremse verlangt, dass das Defizit, das gewaltig ist, jährlich zurückgeführt werden muss. Und die schwierigen Jahre sind die Jahre 2025 und 26, gar nicht so sehr 22, 23. Dann muss man alles dafür tun, dass das Wachstum gestärkt wird, klar, man muss Steuervergünstigung, also Subventionen abbauen. Ich bin nicht dafür, neue zu schaffen wie die FDP, sondern ich finde, die Steuerbasis muss verbreitert werden und dass wir an die Sätze nicht rangehen müssen. Und was den Unternehmensbereich betrifft, die investieren, wenn sie Aussicht auf gute Produkte und von Absatz der Produkte haben. Ich gehe davon aus, dass wir eine Phase, zumindest im Jahre 2022, sehr hoher Konjunktur kommen werden. Einfach weil der Nachholkonsum stattfinden wird und das dann wahrscheinlich auch weltweit.
Ja.
Wir haben von daher, da muss man nicht jetzt mit Steuersenkungen noch in den Unternehmenssektor hineingehen, sondern dort eher die, das haben wir ja in Teilen ja auch in der letzten Sitzungswoche gemacht mit dem ATAD-Gesetz, die Subventionen runterfahren. Und zu versuchen, die Sätze so zu lassen, wie sie sind. Also das ist mein Punkt. Ich glaube, dass wenn Sie, ihr habt ja, oder die FDP hat ja auch den Vorschlag, den Soli komplett abzuschaffen für die oberen 5%, die ihn noch zahlen. Das führt nur eins, diejenigen, die also deutlich über 100.000 Euro im Jahr verdienen, das geht in die Sparquote und nichts anderes. Also da werden Leute sich irgendwie noch den Sparstrumpf vergrößern, aber es geht nicht mehr in den Konsum. Von daher wollen wir eine klare Entlastung unterer und mittlerer Einkommen, eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, betrifft sehr, sehr viele Menschen, die dann einfach mehr netto tatsächlich mehr in der Tasche haben.
Aber
und das kann durchaus das auch funktionieren. Ne? Aber nichtsdestotrotz, der Spielraum der nächsten Jahre, in der nächsten Bundesregierung wird kleiner sein, als viele jetzt noch denken.
Nur was Carsten Schneider jetzt sagt, ist der Konsumteil. Das Interessante ist, ich glaube sogar, dass es stimmt, dass wir beim Konsum was erreichen. Übrigens auch deswegen, weil diese Bundesregierung im Jahr 2020 und 2021 insgesamt im Volumen von 80 Milliarden steuerliche Erleichterungen gemacht hat. Dessen hat sich sogar noch der Bundesfinanzminister bei der Vorstellung der letzten Steuerschätzung gerühmt. Er macht also das Prinzip der steuerlichen Erleichterungen. Das Entscheidende wird aber neben der Frage des Konsums, der wird steigen. Klar, weil dann Nachholeffekt kommt, weil wir viel gespart haben. Aber jetzt kommt was Zweites. Es ist schön, wenn wir dann im Jahre 2021 noch die Produkte aus Deutschland verkaufen können, die durch den hohen Konsumdruck noch verkaufbar sind. Mit einer dann leider, ja, wie wir jetzt erkennen müssen, stark steigenden Inflation. Aber das Problem ist dann, wenn nicht gleichzeitig in die neuen Produkte investiert wird, dann passiert das, was wir, ich sage das immer beim Thema Handys, erlebt haben. Es gab mal in Deutschland eine Verkaufsquote von Handys aus Deutschland von 30%. Dann wurde nicht mehr in Deutschland investiert, aber schön konsumiert und neue Handys gekauft. Was aber verpasst wurde, war die Investitionstätigkeit der deutschen Industrie in dem Bereich. Und das ist das, was ich eben glaube, was wir klar machen müssen.
Aber eben haben Sie gesagt, das sind unternehmerische Entscheidungen und das sollte der Staat nicht
umformeln. Ja, aber es ist eine unternehmerische Entscheidung, aber dann muss ich einen Anreiz dafür haben, dass hier in Deutschland investiert wird und dass nicht gesagt wird, okay, Investitionen hier und Investitionen woanders lohnt sich nicht. Und das ist für mich der Punkt, der für mich ganz wichtig ist. Wie sorge ich dafür, dass hier investiert wird, sowohl vom deutschen Privatbürger, vom deutschen Unternehmer, aber auch von ausländischen Unternehmern. Und da glaube ich eben, dann muss ich die entsprechenden Anreize geben und die schnell, denn ich möchte nicht, dass die Chinesen zentralregiert uns überholen oder die Amerikaner mit America First.
Also sondern wir sehen unserer Qualität. Ganz klar, die FDP kämpft natürlich an der Stelle für Anreize, die sozusagen in der Wirtschaft gesetzt werden. Die SPD sagt ja, okay, kleinere und mittlere Einkommen sollen entlastet werden, dafür sagen muss es auch aber Steuererhöhungen geben. Wie genau soll das ablaufen? Den Teil haben Sie jetzt eben noch nicht erwähnt.
Ja, also wir behalten, das ist ein ganz wichtiger Satz, wir behalten den Soli für die 5% der Bestverdienste in Deutschland bei. Den Solidarzuschlag sind etwa...
Die dann 50% des Solis insgesamt zahlen.
Nee, die zahlen das gesamte Aufkommen dann noch.
Das gesamte Aufkommen,
weil es gibt ja, wir haben ja
vom ursprünglichen 50%.
Zum 1. Januar 2021 die größte Steuersenkung seit langem gehabt, nämlich die Abschaffung des Solis für 95% der Bevölkerung.
Ja, aber damit sagen Sie ja... 5% der Zahler zahlen 50% des gesamten Steueraufkommens einer Steuer.
Weil sie so hohe Einkommen haben, richtig? Mhm. Und da sieht man, wie ungleich die Einkommen in Deutschland verteilt sind.
Und dafür mache ich eine Sondersteuer.
Und aus diesem Grunde, das ist keine Sondersteuer, das ist einfach eine Frage der Progression. Also wer viel verdient, zahlt einfach höhere Steuern. Und ich meine, man muss sich ja nur angucken, es gibt Gewinner und Verlierer, auch in der Krise. Es gibt Verlierer in dieser Krise, da sind auch Kleinselbstständige viele dabei, die keine soziale Absicherung hatten und deren Einkommen gerade mal so vielleicht bestenfalls stabilisiert wurde, aber das Unternehmen halt versucht wurde zu aufrechtzuerhalten. Es gibt Bereiche, die haben enorme Zuwächse gehabt, also ganze Digitalisierungssektor mit enormen Gewinnspannen. Es gehen immer noch die Vermögenspreise hoch, also sowohl bei den Aktien als auch bei den Immobilien. Es wird immer noch sehr viel vererbt und das Ganze zu relativ günstigen Konditionen. Und da finde ich, ist nicht zu viel verlangt, dass diejenigen, wo es sich wirklich türmt ganz, ganz oben, dort ein Stückchen eine Solidarität für den Ausgleich des Haushalts, des Haushaltslochs, aber auch für Zukunftsinvestitionen, Bildungsbereich für mich ziemlich zentral, auch voranzubringen.
Und warum sagen Sie, der Plan von der FDP kann nicht aufgehen, es muss Steuererhöhungen geben, um das Ganze zu finanzieren? Ja,
weil die Lücke wahrscheinlich irgendwas bei 50 Milliarden Euro liegt im Endstadium, also 2025, 26 in dem Dreh rum. Wir können ja 2023, 24 halbwegs ausgleichen, weil wir noch von der Rücklage der Vergangenheit, die nächste Bundesregierung von der Rücklage profitiert, die jetzt eingesetzt wird, also Geld quasi, was gebracht ist.
Naja, ist aber nur eine buchhalterische Rücklage. Es müssten dafür immer noch Schulden aufgenommen werden.
Das Defizit ist trotzdem kleiner als in den Jahren 2025, 2026. Und dann ist das eine Gerechtigkeitsfrage. Und ich bin bei den zweiten Verlierern. Das sind prekär Beschäftigte. Das sind Leute in beengten Wohnverhältnissen. Das sind die, die nicht auf Privatschulen gehen, die können, die Kinder, die erst im Januar wahrscheinlich ein elektronisches Gerät bekommen haben und auch keinen Urlaub machen können, etc., etc. Und für die müssen wir mehr machen. Eindeutig mehr machen, weil sonst knallt das in dieser Gesellschaft. Und dazu braucht man Ausgleich. Das eine ist Lohn. Deswegen habe ich das mit Mindestlohn sehr klar gesagt. Ich glaube auch.
Aber warum sagen Sie, der Weg, wie die FDP das Ziel auch erreichen will, funktioniert nicht?
Ja, weil das Alchemie ist und ich nur ein bisschen noch mich an die Mathematik halte. Und
also Sie glauben, die Wirtschaft schafft es nicht mit Anreizen?
Also wir haben uns nicht die letzten 10 Jahre bis zu der Krise durch Wirtschaftswachstum aus den Defiziten der letzten Finanzkrise.
Doch, das haben wir. Ich zitiere den Parteivorsitzenden der FDP, der gesagt hat, dass das Jahrzehnt 2010 bis 2020 war noch eins von Wachstum und Dynamik gekennzeichnet. Das ist 2020 bis 2030 ist von Rente gekennzeichnet, weil ein Großteil der Babyboomer in Rente geht. Und das stimmt. Wir werden eine geringere Erwerbstätigenquote haben und dementsprechend weniger Leute, die einzahlen. Deswegen wird man auch über Zuwanderung, gesteuerte Zuwanderung zusätzlich reden müssen, stärkere Arbeitsmarktintegration. Aber all das kommt nicht von selbst. Und deswegen wird eine Dynamik in einer alternden Gesellschaft aufrechtzuerhalten, ist schwerer als in einer, die noch im Wachsen ist.
Also als Mitglied der Babyboomer-Generation, Baujahr 65, kann ich nur sagen, ja, natürlich. Es wird genau diese Generation der Jahrgänge sein, wo das so stark ist. Und das werden wir auch genau sehen. Nur nochmal, wir hatten auch Krisen und Schwierigkeiten. Und wenn ich daran denken darf, wie wir die Steigerungen im Sozialbereich in Milliardenhöhe auch in den letzten 10 Jahren gemacht haben, dann haben wir all das nur hinbekommen, weil wir wirtschaftlich auch für ein Wachstum gesorgt haben, weil wir über dem Schnitt an vielen Stellen in Europa waren. Und was ich wichtig finde, ist, wenn wir das nochmal sagen mit der Frage, wo geht das Geld hin? Das hört sich ja gut an zu sagen, okay, gut, die mehr leisten und die mehr verdienen, müssen auch mehr zahlen. Das ist die steuerliche Progression. Habe ich kein Problem mit, kann man theoretisch noch anders sehen, aber ist unbestritten. Die Frage, ob man dann eine Sonderabgabe macht oder dann ehrlicherweise sagt, nein, das als SPD, das ist meine Progressionslinie, wo ich am Ende mehr haben will, ist das andere. Die Erbschaftssteuer ist raus, kriegen nämlich die Länder, spielt für den Bund an der Stelle keine Rolle. Muss ich auch sagen, habe ich etwas Schwierigkeiten mit der Frage, wie oft ich da, Stichwort auch wieder Rente, in die doppelte Besteuerung gehe. Nichtsdestotrotz, die Aufgabe ist richtig, wird eine andere sein durch die Babyboomer-Generation. Es wird aber da auch eine Frage sein, ehrlich zu sein. Es wird die Frage sein, wer kann noch arbeiten? Da müssen wir dann beim Rentenalter ehrlich sein. Wer es nicht kann, müssen wir Lösungen finden, dass man auch frühzeitig in den Ruhestand gehen kann. Wer aber noch kann, der sollte dann auch, wenn es geht, möglichst länger arbeiten. Wohlgemerkt, wer kann. Und diese ehrlichen Wahrheiten müssen wir da auch sagen. Nur, wenn wir dahinter nicht eine neue wirtschaftliche Idee haben, nicht neues Wachstum haben, wenn wir nicht bei Digitalisierung und Umweltprodukten vorangehen, wird eine Exportnation wie unsere das niemals finanzieren können. Und dafür brauche ich die
Genau, zu dem Punkt würde ich gerne kommen. Also absolute Differenz in dem Weg, wie man sozusagen das Ganze stemmen will. Aber das Ziel, dass wir mehr Digitalisierung brauchen und mehr gegen den Klimawandel tun müssen, da nehme ich mal an, da besteht Konsens. Sie sagten gerade schon, die Dynamik zu halten. Wie schafft man es denn jetzt gerade nach so einer Zeit, die wir hoffentlich hinter uns haben, die schlimmste der Corona-Pandemie, wie schafft man es, diese, ja, sag ich mal, unkonventionellen Lösungsansätze und eine erzwungene Flexibilität, wie kann man die rüber retten, dass man wirklich es schafft, neue Lösungen zu finden?
Also da bin ich mir sicher, dass die Deutschen kreativ genug sind, das zu tun. Einfach weil wir aus unserem, es geht immer nur vorwärts und es wird immer nur besser, Ding mal rausgekommen sind und in den Abgrund geschaut haben. Und ich sag mal, dass wir im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern so glimpflich ökonomisch davon gekommen sind, ist einfach, weil wir einen ausgebauten Sozialstaat haben und die Leute sich nicht als Working Poor verdingen müssen und keine Tests gemacht haben. großen Teil jedenfalls nicht, nur um ihre Arbeitskraft zu halten. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, das haben wir allein durch die Frage Homeoffice, nämlich nur das eine einzige Beispiel, ja, also die von der bisher, ich fahre ins Büro, mache meine Arbeit und gehe nach Hause, das hat sich ja verändert und ich glaube, das kriegt man auch nicht in die Flasche mehr zurück, sondern das ist eine positive Entwicklung, wenn es beide Seiten denn tatsächlich auch wollen, also Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
Aber genau da zeichnet sich ja jetzt schon ab, also das Homeoffice war ja erzwungenermaßen, ging es ja gar nicht anders, aber da zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass die Arbeitgeber genau den Pfad dann doch nicht so weitergehen.
Ja, das ist ganz simpel, die Arbeitgeber haben immer ein Interesse, dass sie allein bestimmen, wo es lang geht. Das ist ganz simpel. Und sie wollen keinerlei Form von. Sie hätten auch keinen Kündigungsschutz. Wenn es danach ginge, hätten wir Hire and Fire und dafür sind wir aber Gesetzgeber.
Also ich glaube, da sind wir 30 Jahre weiter. Die Arbeitgeber, die es
aber
noch...
Aber die Diskussion haben wir genau so
wieder. Moment, es ist nicht die Abschaffung des Kündigungsschutzes, ist nicht
Nee, Homeoffice.
So, beim Homeoffice, also erstmal müssen wir feststellen, wir sind nicht mehr da, wo wir für 30 Jahre sind. Wir haben eine Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und bei den Unternehmen, die ich besuche, kann ich nur sagen, dass der Arbeitgeber verdammt genau weiß, wenn er nicht seinen qualifizierten Arbeitnehmer hält, hat er ein Problem. Wenn er nicht seinen qualifizierten Arbeitnehmer ausbildet, hat er ein Problem. Wenn er nicht die Lehrstelle zur Verfügung stellt, hat er ein Problem. Und deswegen glaube ich, ist das eher noch so eine Geschichte aus alten Zeiten, die nicht mehr passt. Bei der Frage Homeoffice
Ausbildung wird es, werden wir sehen.
Ja, bei Ausbildung gebe ich Ihnen auch ein schönes Beispiel. Es gibt im Bundestag in der SPD-Fraktion keinen Abgeordneten, der einen auszubilden hat. Die Fraktion selber ja. Es gibt bei den Grünen keinen, bei den Linken keinen. Bei der FDP immerhin einen. Ja, und nur mal, um das da klarzustellen, die Frage der Realität sieht nachher immer anders aus. Dennoch sage ich ausdrücklich, gerade bei den Auszubildenden werden wir es tun müssen. Und das, glaube ich, das ist dann auch was, was mich ärgert. Sozialpartnerschaft heißt dann aber auch, gibt es so nach dem Motto, darf es einen Arbeitgeber, der sagen kann, pass auf, du kannst das zwar genauso gut von zu Hause, aber du musst das jetzt bei mir machen. Noch darf es einen Arbeitnehmer geben, der sagt, pass mal auf, ich weiß, dass ich das auch zusammen vor Ort manchmal machen muss, aber ich bleibe jetzt zu Hause, weil ich weiterhin, in dem Falle durch Herrn Scholz, das Recht habe, zu Hause zu bleiben. Da musst du eine Partnerschaft finden. Sonst wird übrigens, genau das ist der Punkt in der Digitalisierung, der kommen muss. Wo kann man das so zum gegenseitigen Vorteil vernetzen? Und manchmal das wird das zu Hause sein, manchmal aber auch nicht.
Ja, aber wenn das alle wollen, also wie schaffen wir es denn jetzt ganz konkret? Was würden Sie sich vornehmen, was muss passieren, dass man diese erreichte Modernität, die wir ja in einigen Bereichen in Ansätzen jetzt geschafft haben, dass man die weiter ausbaut, statt vielleicht wieder in alte Muster zu verfallen?
Also ich kann zumindest für die SPD-Fraktion sagen, dass wir das zum Beispiel, ich bin ja auch Arbeitgeber von 250 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, das wird nicht mehr, das drehen wir auch nicht mehr zurück. Zum Glück hatten wir schon eine Dienstvereinbarung, die mobiles Arbeiten möglich gemacht hat und waren damit darauf auch eingestellt. Ich glaube, als erstes muss mal die gute Laune im Land wieder zurückkommen. Das kommt, glaube ich, jetzt mit dem Sommer auch. Und dadurch, dass wir jetzt wieder eine Rückkehr zum normalen Leben haben, dass Eltern auch wieder entlastet sind und Kinder wieder zur Schule gehen können. Ganz wichtiger Punkt, den ich aus meinem eigenen Erfahren sagen kann, für das Wohlbefinden aller.
Müssen wir nur noch mit Fußball spielen, kommt auch noch dazu.
Und dann ist einfach, wenn Sie, ich glaube einfach, es war eine sehr existenzielle Bedrohung für viele. Ja, und etwas, wo sie mal aus dem Sicherheitskokon rausgekommen sind. Und dann wird man einfach flexibler. Ich habe das erlebt 1989, ich komme aus dem Kind des Sozialismus, 89, 90, wie die ganze Gesellschaft sich verändert hat und viele einfach die Chance ergriffen haben, sich selbstständig zu machen oder einen neuen Beruf zu ergreifen, viele auch gescheitert sind darin. Auf diese Transformationserfahrung kann man ja setzen. Und nur wenn man sich bewegt, kommt man auch voran. Also von daher glaube ich, dass uns diese... auch die Schwerpunktsetzung, was einem auch persönlich wichtig ist, was auch Gesundheit und auch die Investitionen darin betrifft, dass das die Gesellschaft schon nach vorn bringt und nicht quasi wieder einen Zurückfall gibt. Das glaube ich schon. Ich bin nur anderer Auffassung als Otto Fricke. Wenn wir keine Regeln als Gesetzgeber, als Bundestag machen würden und die stärkere Position hat bis auf ein paar Cracks immer der Arbeitgeber, dann hätten wir Wildwest. Das ist doch logisch.
Und gerade bei Digitalisierung, das ist ja etwas, wo alle sagen, da muss es jetzt vorangehen, weniger Bürokratie und da müssen einfach neue Wege geschaffen werden. Ganz konkret, wie wollen Sie es denn machen?
Naja, das eine ist ja die technische Zurverfügungstellung von Infrastruktur, also einfach, dass sie die Netze haben. Da sind wir, ist Herr Scheuer ja dran, ich hoffe noch
wirklich?
Schneller, sodass wir eine bessere Übertragungstechnik etc. haben. Das Zweite sind einfach auch die öffentlichen, ist das Fitmachen, ich glaube nicht so sehr, dass es der private ist oder der Unternehmenssektor, es ist in weiten Teilen im öffentlichen Bereich, dass wir nicht so ausgestattet sind, dass wir staatliche Dienstleistungen auch IT-basiert und softwarebasiert anbieten, sondern immer noch den Zettel haben, immer noch. In weiten Teilen. Und das ist zu langsam.
Und den faxen wir dann auch. Und das ist, glaube ich, das ja, ist übrigens das Größte.
Sich drüber und ja. Trotzdem ist
ja,
es
aber
ja, so.
Weil, ja, aber weil es auch, wenn Sie eine Verwaltung verändern wollen, dann brauchen Sie eine klare Vorgabe und einen Zuständigen. Jetzt nehmen wir aber das, wo wir am Anfang drüber sprachen, Thema Gesundheit, Gesundheitsämter. Du hast die Kommunen, die dafür zuständig sind. Die wissen übrigens dann auch im Zweifel, wo ihre Leute an bestimmten Stellen sind, was der Bund gar nicht weiß, weil er gar nicht auf die Meldedaten zugreifen kann. Gleichzeitig hast du aber auch ein das sage ich dann auch, Dienstrecht, das sagt, bevor wir neue Technologien einführen, müssen wir erstmal mindestens 2 Jahre darüber diskutieren, wie die denn genau einzuordnen sind. Ich bin froh, und da stimme ich auch zu, und das ist das, glaube ich, was für eine Gesellschaft wichtig ist. Diese Pandemie hat dafür gesorgt, dass während wir bei der E-Mail ja, ich sag mal, Jahre gebraucht haben, bis dann irgendeiner, auch der Letzte, akzeptierte, ja gut, ihr könnt die Einladung oder das mal per E-Mail schicken, bis er immer noch gesagt, habe ich gar nicht bekommen, obwohl wir alle wussten, er hat es natürlich bekommen, er ist nun nicht in der Lage, seine was weiß ich, Junkmail-Einstellungen mal richtig zu machen, haben wir doch jetzt mal erreicht, dass zum Beispiel bei der Frage Videotelefonie und kann man manche Dinge nicht einfach auch so lösen, muss ich überall hinreisen, wir Veränderungen haben. Und die muss ich aber im öffentlichen Dienst strukturell klar von oben durchführen und einen Zuständigen nehmen. Es ist immer so, dass gesagt wird, ja, nee, dafür bin ich nicht zuständig, nur dafür. Und das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, die wir in Deutschland haben, wo wir sehen müssen, Digitalisierung und Föderalismus heißt nicht, dass man den Föderalismus aufgeben muss, aber heißt, dass man ihn neu strukturieren muss und vor allen Dingen klarer machen muss, wer ist sozusagen am Lenkrad und wer ist an der Stelle sozusagen im Motorraum.
Ein Thema, was wir auch schon gestreift haben eingangs, was ich ganz gerne noch mal kurz mit Ihnen besprechen würde, ist ja, wenn die Pläne so auf dem Tisch liegen, gehen wir ja davon aus, dass die Verzinsung erstmal so bleibt, wie sie ist. Weiß man aber natürlich nicht, weil wir haben es ja eingangs schon thematisiert. Es kann, also schon jetzt sind sehr viele Rohstoffe teurer. Es gibt eine Knappheit beispielsweise bei Holz. Das kann natürlich dazu führen, dass es wirklich eine Inflation gibt. Wie schätzen Sie das ein? Sehen Sie das als reelle Gefahr richtig?
Muss man im Auge behalten, es ist ja auch in den USA ist die Inflationsrate stark angestiegen. Wer Inflation genau voraussehen kann, kann sehr viel Geld verdienen. Ja. Dann würde ich was anderes machen. Oder? Das ist genau. Immer ein bisschen eine Wette auch. Aber bisher ist es so, dass wir ja das größte Problem der Europäischen Zentralbank war, dass wir keine Inflation hatten, sondern so 1% in dem Dreh rum. Und wir, das Ziel ja, ist ja
sogar Minus vor einem Jahr.
Und das Ziel ist ja 2%, weil das Schlimmste, was Sie haben können, ist nicht Inflation, sondern Deflation, fallende Preise. Ich glaube, es wird erst mal ein Jahr, also ein halbes bis ein Dreivierteljahr sicherlich hochgehen, teurer werden. Sie sehen das ja auch in bestimmten Produkten, Fahrrädern oder sowas. Ich bin ein passionierter Rennradfahrer, sehe die Preise da, mein Livermann. Und auch in anderen Bereichen, die jetzt besonders nachgefragt sind. Aber das wird sich, glaube ich, sehr schnell wieder ausgleichen. Da funktioniert einfach die Marktwirtschaft durch Angebot und Nachfrage. Und jetzt haben wir halt beim Holz eine besondere Situation, dass sowohl China als auch USA extrem viel nachfragen, deswegen der Preis hier so hoch geht, dass die ganze Wohnungsbaupolitik, die wir uns in Time vorgenommen haben, in Gefahr geraten könnte. Also da muss man aber, auch da will ich mal sagen, da muss nicht immer sofort der Staat derjenige sein, der das korrigiert. Denn vor einem Jahr haben ja die Waldbesitzer noch in Füßen gestanden und gesagt, sie brauchen Hilfen dafür, dass sie möchten den Wald eigentlich verschenken, ja? Weil das kostet nur und sie brauchten Hilfen. Da hat sie die CDU vor allen Dingen eingesetzt und heute gehen die Preise hoch. Also da haben wir viel Blödsinn auch verhindert, weil sie sonderliche steuerliche Abschreibungen haben wollten etc. Das muss man manchmal auch einfach akzeptieren. Aber im Grundsatz nach ist ein Inflationsziel von 2% gut. Und wenn wir das erreichen, sind wir auf dem richtigen Weg. Ich glaube nur, dass wir eine kurzfristige, das ist jetzt meine Prognose, nicht drauf setzen, kurzfristige höhere Inflation, und dann wird sich das aber wieder korrigieren.
Aber gerade wenn man so starke Unterschiede sieht, wenn Sie sagen, bei Holz war es noch vor einem Jahr wirklich komplett anders, wie lässt sich das überhaupt vereinbaren damit, mit klaren Steuerungen und klaren Versprechungen Richtung der Wähler, wenn die Situation so wirtschaftlich so unabsehbar ist, dass es auf der einen Seite im letzten Jahr niemand vorausgesehen hat, dass beispielsweise Holz jetzt so ein rares Gut ist?
Naja, jetzt kommt das Problem der Staatswirtschaft, wo viele hoffen, der Staat wird es regeln, aber dann man eben erkennen muss, er kann es nicht komplett regeln. Und die spannende Frage wird jetzt an vielen Stellen auch sein, ich nehme jetzt wieder gerne das Beispiel mit den Fahrrädern und warum ich so sehr der Meinung bin, Private müssen an der Stelle die Möglichkeit haben, besser zu investieren. In dem Moment, wo jetzt klar wird, Fahrräder wird es in nächster Zeit immer mehr geben, auch weil wir an der Stelle immer mehr überlegen, muss ich wirklich mit dem Auto oder nicht, und es wird das auch noch an anderen Stellen geben, dann muss ich Anreize dafür schaffen, dass diese Fahrräder eben nicht in China unter den dortigen Bedingungen gebaut werden, sondern eben hier bei uns. Und nicht einfach nur gesagt wird, wir bauen keine neuen
zusätzlichen. Ist das jetzt das Plädoyer zum Ende der Globalisierung der FDP?
Nein, ich glaube an den Wettbewerb. Ich glaube nur, dass ein Land wie China, das zentral gestaltet wird, versuchen wird, einfach durch Masse uns zu erschlagen. Und wir müssen mit Klasse, mit Qualität kommen. Die kriegen wir aber nicht hin, indem wir die alten Maschinen nehmen, um noch mal mehr Fahrräder zu produzieren, sondern neue.
Ich denke mal, in dem Punkt ist kein Widerspruch. Nur letzte Frage an Sie, Herr Schneider. Würden Sie sagen, ist es zulässig, bei so wirtschaftlich völlig unabsehbaren Faktoren, dass man ganz klare Aussagen und Versprechen in Richtung der Wähler macht, jetzt im Wahlkampf?
Ja, ich glaube, diese Wahl wird vor allem eine Vertrauenswahl sein. Also wem vertrauen die Bürgerinnen und Bürger?
Also eher personell oder inhaltlich?
Beides. Können sich verlassen, dass eine Partei Verantwortung übernimmt und dann im Zweifel auch steht, SPD. Auch persönlich, auch Person, werden eine große Rolle spielen. Und ich glaube, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist, sondern dass sich erst im September wirklich absehbar ist, in welche Richtung das geht.
Okay, dann danke ich Ihnen beiden sehr für die Diskussion. Ich danke Ihnen fürs Zusehen. Bleiben Sie jetzt bei Phoenix. Wir sagen Tschüss aus Berlin.